SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Tanja Kohler, guten Tag. Es schwingt etwas von Abschied mit, wenn heute die Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein in der Pfalz zusammenkommt. Es ist das letzte Treffen, bevor Donald Trump erneut zum Präsidenten der USA vereidigt wird und möglicherweise das letzte Treffen dieses Formats überhaupt. Und auch Verteidigungsminister Boris Pistorius wird gut 6 Wochen vor der Bundestagswahl nicht mehr viel ausrichten können. Worum es bei dem Treffen geht, erklärt Oliver Neuroth.
Im Kern geht es darum, wie die Ukraine weiterhin militärisch unterstützt werden kann, um sich gegen Russland und die Angriffe zu verteidigen. Vor allem, wie es weitergeht, wenn der künftige US-Präsident Trump seine Ankündigung wahrmacht und die Ukraine-Unterstützung zurückfährt. Die USA sind bisher der größte Unterstützer. Die europäischen Partner werden darüber diskutieren, wie man es ausgleichen könnte, wenn die Hilfe aus Washington weniger wird. Eine aktuelle Forderung Trumps wird das Ramstein-Treffen wohl überschatten. Er möchte ja, dass die NATO-Staaten nicht nur 2%, sondern 5% ihrer Wirtschaftsleistung in die Verteidigung investieren. Für Deutschland würde das einen Wehretat von 200 Milliarden Euro bedeuten, fast die Hälfte des kompletten Bundeshaushalts. Es ist die letzte Ramstein-Konferenz, zu der die bisherige US-Regierung einlädt. Also wird das so etwas wie das Abschiedstreffen für den amerikanischen Verteidigungsminister Austin. NATO-Generalsekretär Rutte ist mit dabei und die Frage steht im Raum, ob das vielleicht auch die letzte Ramstein-Konferenz überhaupt ist, wenn der künftige US-Präsident Trump eben nicht mehr den Ton angeben will bei der Ukraine-Hilfe.
Bei dem Ramstein-Treffen stellt sich nun also für alle Beteiligten die bange Frage, wie geht es weiter, wenn Trump wieder US-Präsident ist? Er selbst hat ja im Wahlkampf großmäulig angekündigt, den Krieg in der Ukraine nach Amtsantritt innerhalb von 24 Stunden zu beenden. Nach Einschätzung von Manfred Sapper von der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde sind Friedensverhandlungen in naher Zukunft aber sehr unwahrscheinlich. Er sagte im SWR:
Trump selbst hat ja auch schon das zurückgenommen. Mittlerweile hat er gesagt, 6 Monate würde es dauern, bis man aus dieser Kriegssituation rauskäme, und selbst das ist außerordentlich unwahrscheinlich. Und gleichzeitig ist es so, dass die Frage, was sind Friedensverhandlungen, natürlich beantwortet werden müssen. Putin ist sofort zu Friedensverhandlungen bereit, wenn die Ukraine komplett kapituliert, wenn die Ukraine 20% ihres Territoriums aufgibt, wenn, und das ist eine der zentralen Bedingungen, die NATO-Osterweiterung zurückgenommen wird. Und das ist völlig inakzeptabel. Es kann keinen Diktatfrieden geben und Selenskyj würde das politisch keine Sekunde aushalten, wenn die ukrainische Gesellschaft fragen würde, warum sind Hunderttausende unserer Söhne und Väter ums Leben gekommen? Insofern gibt da überhaupt keine Anknüpfungspunkte zurzeit.
Und während man sich in Deutschland und im Rest der EU Gedanken macht, wie es mit einem künftigen US-Präsidenten Trump weitergeht, beschäftigen die Vereinigten Staaten gerade viel mehr die katastrophalen Brände in Kalifornien. Die wüten in Teilen der zweitgrößten Stadt der USA, Los Angeles. Seit Dienstag kämpfen Einsatzkräfte unter sehr schwierigen Bedingungen gegen die Flammen. Antje Sieb berichtet aus Kalifornien.
Immer noch breiten sich die Brände weiter aus. Die Gefahr ist nicht vorbei. Darauf weisen die Behörden immer wieder hin. Los Angeles Feuerwehrchefin Christine Crowley warnt eindringlich, dass die Entwicklung des Palisades-Feuers im Westen der Stadt nicht absehbar sei.
And as we know, I want to be very, very clear that this incident is very, very dynamic as we speak.
Insgesamt mussten im Großraum Los Angeles bisher deutlich mehr als 100.000 Menschen ihre Häuser verlassen oder haben schon die entsprechende Vorwarnung bekommen. Weit mehr als 1.000 Gebäude, meist Wohnhäuser, aber auch Geschäfte oder Schulen, sind vom Feuer beschädigt oder zerstört worden. Genaue Zahlen gibt es dazu bisher nicht. Als der Wind zeitweise etwas nachließ, konnten Fernsehsender erste Luftbilder der Zerstörung zeigen. Dort, wo das Feuer bereits durchgezogen ist, zeigt sich ein Bild der Verwüstung. Asche, Rauch und Ruinen.
Von den USA nach Deutschland. Kaum sind wir nach den Feiertagen wieder im Arbeitsalltag angekommen, ist eine Debatte entbrannt über die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Einige Wirtschaftsvertreter und Ökonomen fordern, dass Arbeitnehmer in den ersten Tagen einer Krankheit künftig keinen Lohn mehr erhalten sollen. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Fahimi, hat diese Vorschläge heftig kritisiert. Das sei unangemessen und unverschämt, sagte sie im Deutschlandfunk. Von einigen Arbeitgebern werde eine Form der Misstrauenskultur betrieben.
Zum anderen muss man halt tatsächlich unterstellen, dass es hier darum geht, mit der Abrissbirne durch soziale Errungenschaften zu gehen. Einige Arbeitgeber scheinen offensichtlich jetzt Morgenluft gewittert zu haben, was alles so möglich ist. Selbst wenn wir seit zum Beispiel wie bei der Lohnfortzahlung seit 50 Jahren bestimmte Prinzipien haben, dass ausgerechnet der Chef einer oder der größten deutschen Versicherung, der Allianzversicherung, ein solches Misstrauen gegenüber der arbeitenden Bevölkerung äußert, das kann nur sehr verwundern.
Kein Geld mehr am ersten Arbeitstag. Ist das eine sinnvolle Idee, um die Krankenstände in den Unternehmen runterzukriegen? Bei den Menschen in Trier gehen die Meinungen da sehr auseinander.
Finde ich völligen Blödsinn. Führt nur dazu, dass die Leute krank ins Büro gehen und die anderen anstecken und dann sind alle krank.
Ist nicht sehr prickelnd. Da ich chronisch krank bin und öfters mal einen Tag ausfalle, weil ich Termine beim Arzt oder sonst was habe, das ist uncool, das unbezahlt zu haben.
Ich finde das richtig. Das sollte so sein. Dann wird das Krankfeiern ein bisschen erschwert.
Ist doof. Also es trifft wahrscheinlich wieder viele Falsche, also die dann wirklich krank sind, aber es sind halt auch viele, die das ausgenutzt haben. Und viele haben ja wirklich schon beim ersten Hüsterchen, sind die dann eine Woche zu Hause geblieben. Ne?
Ich arbeite im Beruf, wo auch Wochenenddienste gemacht werden müssen. Und da gibt es halt manchmal schon Mitarbeiter, die halt am Wochenende mal frei machen, wenn sie keine Lust haben zum Arbeiten.
Fokus Südwest.
Wer gerade verzweifelt eine Wohnung sucht, den mag diese Meldung sehr verbittern. Das Land Baden-Württemberg lässt als Vermieter hunderte Wohnungen leer stehen. Trotz der angespannten Lage auf dem Immobilienmarkt sind etwa 20% der landeseigenen Wohnungen nicht vermietet. Das teilte das Finanzministerium auf eine Anfrage der SPD-Fraktion mit. Henning Otte.
Allein in Stuttgart stehen 64 der insgesamt 311 landeseigenen Wohnungen leer. In Heidelberg ist ein Drittel der knapp 70 Wohnungen nicht vermietet. Und in Ulm und im Alb-Donau-Kreis zeigt sich ein ähnliches Bild. Die SPD hatte die Zahlen für die meisten großen Städte und ein Dutzend der Landkreise abgefragt. SPD-Fraktionschef Stoch sagte dem SWR, die Stichprobe zeige, dass die grün-schwarze Landesregierung die sozial extrem wichtige Wohnungsfrage vernachlässige. Das zuständige Finanzministerium erklärte, man sei selbst sehr unzufrieden mit der Lage. Die Gründe für den Leerstand seien vielfältig. Mal zieht sich die Sanierung hin, mal fehlt das nötige Geld, dann ist der Denkmalschutz im Weg. Das Ministerium überlegt laut einem Sprecher zudem, das Wohnungsmanagement an Externe zu vergeben.
Erster Schultag nach den Winterferien heute in Rheinland-Pfalz. Und an der Nordringschule in Landau startet der mit Polizeipräsenz. Es gibt keine aktuelle Bedrohung mehr, aber gestern war bekannt geworden, dass drei Jugendliche offenbar eine Gewalttat an der Schule geplant hatten. SWR-Reporter Thilo Eickhoff.
Zwei der Verdächtigen gehen selbst noch auf die Schule. Der Hauptverdächtige ist ein ehemaliger Schüler. Er ist inzwischen in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Was die drei genau geplant haben sollen, ist bislang nicht bekannt. Bei Details halten sich Polizei und Staatsanwaltschaft bislang bedeckt. In jedem Fall wird die Polizei heute und in den nächsten Tagen an der Schule präsent sein. Zitat: zur Stärkung des Sicherheitsgefühls. Die Schule selbst schreibt auf ihrer Homepage, dass auch eine Schulpsychologin am ersten Schultag mit dabei sein wird.
Früher Ökolatsche, heute weltweit bekannt und sehr kultig, die Birkenstock-Sandale. Viele Unternehmen imitieren inzwischen das Design des Unternehmens aus Linz in Rheinland-Pfalz. Dagegen hat Birkenstock geklagt. Heute verhandelt der Bundesgerichtshof. Christoph Anresen.
Die Klage war in erster Instanz erfolgreich. Das OLG Köln sah es aber anders und hat die Klage in zweiter Instanz abgewiesen. Birkenstock-Sandalen seien keine vom Urheberrecht geschützten Werke, keine eigene künstlerische Leistung, was für das Bestehen von Urheberrechten aber entscheidend ist. Ist die Sandale Kunst? Darum geht es nun vor dem Bundesgerichtshof. Ein Verfahren von besonderer Bedeutung für Birkenstock. Sollte die Firma Recht bekommen, könnte Birkenstock gegen weitere Konkurrenten vorgehen, die ähnliche Sandalen anbieten.
Und dann war da noch
Elternhaus von AC/DC in Sydney abgerissen. Wenn man diese Schlagzeile liest, mag man vielleicht denken, oh, die Hardrock-Jungs waren mal wieder zu Hause und haben da einen heftigen Auftritt im Wohnzimmer hingelegt. Dem ist aber nicht so. Eine Investmentfirma hatte nicht kapiert, dass es sich beim Elternhaus der Young-Brüder um eine der wichtigsten Kulturstätten Australiens handelt und hat das Gebäude einfach plattwalzen lassen. Damit ist die Pilgerstätte für AC/DC-Fans einfach weg. Tausende sind da jedes Jahr hingereist und haben andächtig davor gestanden und von Stromgitarren und Headbanging geträumt. Für sie gibt es aber immer noch den Trost. Kein Bulldozer der Welt kann der Musik von AC/DC etwas anhaben.
Da Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.